5.17 Uhr. Ein ganz gewöhnlicher Morgen bei mir. Ich lege meine rechte Hand auf mein Herz und bete. Gott, du lässt mein Herz schlagen. Jedes Pulsieren meines Herzens ist dein Ja zu meinem Leben. Ja, du möchtest dieser Welt durch mich Leben geben. Ja, das ist, habe ich mir so ein bisschen zu so einer Angewohnheit gemacht, morgens, wenn wir geweckt werden, bevor ich aufstehe, mir nochmal bewusst zu machen und auch zu Gott zu kommen und ihm einfach dafür zu danken, dass er mein Herz schlagen lässt. Und ich danke ihm dann auch dafür, dass er das Herz meiner Frau schlagen lässt und das Herz von Amara und Joshua, unserer Kinder. Und meistens schließe ich dieses kurze Gebet mit der Bitte ab: Und nun lass mich lieben. Amen. Ja, Jochen, du hast eben schon eine gewisse Spannung aufgebaut. Du hast gesagt, die Predigt heißt Herzmomente und dann gibt es so einen Untertitel. Das ist eigentlich kein Untertitel. Ich habe so in Klammern aufgeschrieben: Herzmomente eines Überforderten. Denn das ist jetzt vielleicht kein Titel, mit dem man irgendwie ein Buch verkauft, aber ich habe mir gedacht, mir war wichtig, bei dieser Predigt auch ganz ehrlich zu sein. Und also ich befinde mich immer mal wieder in Situationen, wo ich total überfordert bin. Und ich festgestellt habe, es ist ganz, ganz wichtig, auch in solchen Lebensphasen sogenannte Herzmomente zu haben. Und von denen möchte ich heute erzählen. Das Herz, eine überaus geniale Erfindung. Ich habe euch mal so 5 Facts mitgebracht zum Thema Herz, die ich mir so erarbeitet habe in den letzten Wochen, wo ich gedacht habe, wow, also das Herz ist ja wirklich eine geniale Erfindung. Wir fangen mal mit Punkt 1 an. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber unser Herz läuft ja oder arbeitet ja im Normalfall 80 Jahre und länger, ohne überhaupt gewartet zu werden oder eine Pause zu haben. Also das Herz schlägt, es pulsiert, es pumpt ohne Unterbrechung, Tag und Nacht. Und das schafft ja keine Maschine. Also ich weiß nicht, wer von euch in seinem Berufsleben mit Maschinen zu tun hat, aber Maschinen brauchen ja Pflege, die brauchen Wartung. Unser Herz im Normalfall nicht. Und diese Verlässlichkeit, die wird uns eigentlich erst bewusst, wenn das Herz krank ist. Fakt 2. Dein Herz ist etwa so groß wie deine Faust und wiegt zwischen 300 und 350 Gramm. Und diese Pumpe bewegt in einem durchschnittlichen Leben 250 Millionen Liter Blut. Da denkt man, boah, das ist ja eine große Zahl, 250 Millionen Liter Blut, kann man sich gar nichts darunter vorstellen. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe mal erfragt, wie hoch oder wie groß das Dauerstauvolumen des Obersees hier in Schildische ist. Und habe ich in Erfahrung bringen können, da sind durchschnittlich 385.000 Kubikmeter drin. So, jetzt kann man eine ganz einfache Rechnung anstellen. Wenn man mal ausrechnet, wie viel Liter Blut dein Herz in deinem Leben bewegt, dann kannst du roundabout, muss ich nochmal nachrechnen, ich hab errechnet, es sind, ich bin ja kein Mathelehrer, also da kann ich mich ja einmal kurz absichern, aber das ist echt, es ist echt krass, 650 Mal kannst du den Obersee in Bielefeld voll machen mit der Blutmenge, den dein Herz bewegt. Fakt 3, und das ist mir so in der Vorbereitung gekommen, ist eigentlich ganz simpel, aber hast du dir eigentlich schon mal bewusst gemacht, dass diese Superpumpe, ich nenne das jetzt mal Superpumpe, dass du die nicht selber angestellt hast? Du hast nichts dafür getan, dass diese Superpumpe funktioniert. So, und Fakt 4 und 5 kommt jetzt und dann erkläre ich dir auch, wie ich überhaupt auf dieses Thema Herz gekommen bin. Es war an einem ganz tristen Montagmorgen, ich kann das auch mit dem Datum noch festmachen, das war der 6. Februar, da habe ich in der Losung ein Wort gelesen, habe gedacht, nee, darüber musst du mal predigen. Und zwar am 6. Februar war die Losung aus dem Buch Jeremia, Kapitel 17, Vers 9, und da stand der Satz, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. So. Und da habe ich gesagt, boah, Montagmorgen, das passt doch irgendwie, oder? Also wir alle kennen doch auch diese Montagmorgende, so, wo man sich so denkt, so, boah, so, ne, habe ich jetzt gerade so große Lust auf diese Woche? Und da habe ich gedacht, okay, den Vers guckst du dir nochmal genauer an. Und Fakt 5, zwei Tage später stand in den Losungen, unser Herz freut sich des Herrn. Und da habe ich gedacht, boah, das ist so eine krasse Spannweite, oder? Auf der einen Seite sagt die Bibel, unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding und auf der anderen Seite hat unser Herz das Potenzial, sich zu freuen. Und dann habe ich Folgendes gemacht, dann habe ich mir diese beiden Verse im Hebräischen nochmal angeguckt und habe erstmal festgestellt, die Übersetzung von Luther gefällt mir gar nicht, weil da werden Sachen so übersetzt, die eigentlich gar nicht im Text drinstehen. Luther sagt ja, es ist ein Ding, ne, aber das steht da gar nicht, sondern im Hebräischen steht, trügerisch verschlagen ist das Herz mehr als alles andere. Ich frage dich mal ganz kurz, Fakt 4, wusstest du das, dass dein Herz trügerisch und verschlagen ist mehr als alles andere? Das heißt, wenn wir über das Thema Herz heute sprechen, du trägst nicht nur etwas in dir, was jetzt rein körperlich betrachtet total lebensnotwendig für dich ist, so das ist so diese physisch-medizinische Komponente, sondern dieses Herz ist auch etwas, was dich täuschen kann. Weil verschlagen heißt ja so viel wie hinterhältig und hinterlistig. In der Bibel, so schreibt der Theologe Hermann Glettler, ist das Herz die Mitte der menschlichen Person. Also das Herz ist der Ort der Emotionen, der Wünsche, der Ängste, der Sehnsüchte, ist ein Ort des Denkens, ist ein Ort der Entscheidungen. Und die Bibel sagt, dieser Ort, der ist sehr, sehr sensibel und der ist auch anfällig für Täuschung. Also eine meiner Thesen ist heute auf jeden Fall, dein Herz ist ein Ort, der äußerst schutzbedürftig ist. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, unser Herz ist medizinisch gesehen faszinierend, aber es ist auch ein Ort, der einen besonderen Schutz braucht. Und ich nehme euch so ein bisschen mit hinein, wie ich als überforderter Familienpapa versuche, im Alltag dieses Herz auch zu schützen und zu pflegen. Und dann war da dieser Psalm, der zwei Tage später in den Losungen stand, unser Herz freut sich oder ist fröhlich in ihm, in Gott. Denn auf seinen heiligen Namen vertrauen wir. Und das ist auch eben eine Facette unseres Herzens, dass wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir auf seinen Namen vertrauen, und in seinem Namen liegt ja eine enorme Zusage, nämlich dass Gott da ist, dass er da war, dass er da ist und da sein wird. Wenn wir darauf vertrauen, dann kann echte Freude bei uns einziehen. Und das bedeutet für mich, auf der einen Seite ist mein Herz anfällig für Täuschung, auf der anderen Seite kann ich aber in der Gegenwart Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, kann ich diese echte Freude finden, die mein Herz gesund macht. Herzmomente eines Überforderten. Also was heißt das jetzt genau? Das heißt, ich habe im Moment nicht viel Zeit zu lesen oder mich zurückzuziehen, sondern es ist meistens so, dass ich irgendwie mit irgendwas beschäftigt bin und irgendwo gebraucht werde, auch zu Hause. Bei meiner Frau und mir gab es auch so ein paar Veränderungen. Wir sind jetzt beide auch berufstätig. Meine Frau arbeitet jetzt auch wieder im Krankenhaus. Das heißt, es gibt auch Tage, wo ich dann mit den Kindern zusammen bin. Und manchmal fühlt es sich so an, als hätte ich gar nicht genug Zeit, meinem Körper und meiner Seele genug Nahrung zu geben. Mit Nahrung meine ich jetzt, es gibt ja Dinge, die uns gut tun und die uns nähren, Körper und Seele. Und manchmal habe ich so das Gefühl, es reicht gerade noch so, um sich so über die Stunden des Tages zu retten. Und so um 7:30, wenn die Kinder im Bett sind, dann boah, ist irgendwie der Akku leer. So. Und manchmal gucke ich dann so zurück auf den Tag und denke, Mann, das war einfach, das waren zu wenig Pausen, das war zu wenig Schlaf, das war zu viel, was du gedanklich bewegt hast, bist irgendwie noch gar nicht rausgekommen, hattest keine Zeit für dich und irgendwie bist du den Aufgaben nur so bruchstückhaft hinterhergekommen. Und ganz ehrlich, das kann dazu führen, dass ich ziemlich frustriert, wütend und manchmal auch aggressiv bin. Und umso wichtiger habe ich gemerkt, ist es, dass ich praktikable Herzmomente brauche, um in dieser vollen Woche so über die Runden zu kommen. Eine Angewohnheit, die ich mir so angeeignet habe in den letzten Wochen, ist, dass ich erstmal gesagt habe, ich habe kein erfüllteres Leben, wenn ich mich mit geistlichen Dingen zu voll mache. Ich will das mal so erklären. Ich habe mir halt vorgenommen, dass ich mit diesen beiden Büchern, also mit dem Losungsbüchlein, da habe ich noch so ein anderes kleines Buch, kann ich dir nachher gerne erzählen, was das ist, so durch die Woche gehe und versuche, einmal am Morgen zumindest ein Wort in mein Herz fallen zu lassen. So, was ist damit gemeint? Ich habe das überschrieben, ein Wort ins Herz fallen lassen. Ich lasse eine Aussage, einen Vers, einen Satz der Heiligen Schrift in mein Herz fallen. Und bei diesem Ritual muss auch nichts Besonderes passieren. Da muss ich keine Auslegung lesen, da muss ich keine Texte vergleichen, da muss im Grunde gar nichts passieren. Ein Wort darf vom Himmel in mein Herz fallen. Meine Augen schauen das Wort an, es ist meistens auch nur ein Vers, ganz bewusst, und darf wie so eine kostbare Saat für diesen Tag in mein Herz fallen. Und ich habe damit in den vergangenen Wochen gute Erfahrungen gemacht. Also es war jetzt auch nicht nur meine Idee, sondern ein guter Freund, der hier auch manchmal zum Predigen da ist, der hat mir das mal gesagt. Er sagt, Christoph, du kannst das, so wie du vorher dein geistliches Leben geführt hast, kannst du so nicht mehr weiterführen. So, du musst Veränderungen vornehmen. Du kannst gar nicht mehr in dieser Fülle Predigten hören, Bibellese machen, sondern du brauchst kleine Momente. Und ich muss sagen, ich habe großen Gewinn dadurch, weil es mich nicht überfordert, weil es mich nicht beschwert und es auch nicht der, ich sag mal, Abarbeitung so einer religiösen Gewohnheit gleichkommt, sondern ein Wort darf ganz sanft in mein Herz fallen. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eine neue Form von Gebet. Und zwar möchte ich euch heute davon auch erzählen. Es war Ende des Jahres, da hatte ich mal so einen Moment, da war ich ziemlich frustriert und habe ich zu Gott gesagt, irgendwie so, mir reicht's, habe ich gesagt, ich kapiere das gar nicht mehr. In den Gottesdiensten wird immer vom dreieinigen Gott gesprochen und wir haben ja unser Glaubensbekenntnis und Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und ich habe mich wirklich gefragt, wenn das Leben wirklich so verdichtet jetzt ist und so anstrengend, wie kann ich denn in diesem lauten und unruhigen Alltag, wie kann ich denn mit dir Gemeinschaft haben, wenn ich mich eigentlich kaum zurückziehen kann? Und ich habe Gott dann gefragt, du musst mir das irgendwie nochmal mit dem Heiligen Geist erklären. Weil wir Christen leben ja auf dieser Erde davon, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass wir auch von ihm profitieren. Und ich habe irgendwie, auch vielleicht durch meine Prägung, noch nicht ganz so viel damit anfangen können. So, ich habe auch wenig Gottesdienste erlebt, wo mir jemand erklärt hat, wie das mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes ganz praktisch im Alltag funktioniert. Und das hat mich so ein bisschen frustriert und ich habe dann mir nicht irgendwelche Bücher ausgeliehen, sondern ich habe dann Gott einfach mal gefragt, gesagt, erklär mir das doch mal, wie das funktionieren soll. Und dann war ich vor einigen Wochen bei einem Gottesdienst in Bad Oeynhausen, hatte noch einen Freund dabei, den hatte ich zu Hause wieder abgesetzt und dann bin ich ganz alleine auf der Autobahn unterwegs gewesen, auf der A2. Und da hat mir Gott im Auto ja ein Bild oder ich will es mal sagen, eine Metapher geschenkt. Und von der möchte ich euch gerne mal erzählen, denn das hat mir geholfen, Gebet nochmal neu zu denken. Und das ist für mich auch was Besonderes, weil ich das so nie gemacht habe. Ich habe eine kleine Erzählung geschrieben, die heißt Das geheime Zimmer. Weil in diesem Bild, in dieser Metapher geht es um ein geheimes Zimmer und das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Gebet oder ein Besuch im geheimen Zimmer. Zunächst sehe ich nur die Tür und das orange-gelbe Licht, das aus dem Raum nach außen dringt. Wärme und Behaglichkeit sind die Vorboten aus dem Innern des Zimmers. Die große Holztür, die ich sehe, lässt sich widerstandslos aufschieben. Was ich dann erblicke, wirkt auf mich zutiefst einladend. Im Zentrum des Raumes befindet sich ein Tisch. Ein großer, aus rustikalem Holz gefertigter Tisch. Dahinter erblicke ich eine Person. Bereits in dem Moment, als ich die Person wahrnehme, erhebt sie sich. Dienstbereit wirkt sie, ähnlich wie ein Berater, der auf seinen Kunden gewartet hat. Doch ihr Aufschwingen, ihr auf mich zugehen, ihr liebevoller Blick entspringt nicht einem Geschäftssinn, sondern eher der Willkommensfreude eines Freundes, der mich erwartet und auf mich gehofft hat. Die Person blickt mich aus zutiefst liebevollen Augen an und fragt lächelnd, ob sie mich in den Arm nehmen darf und nimmt mir anschließend meine schwere Jacke ab. Auf der Tischplatte breite ich nun den Inhalt meines Herzens aus. Dort liegen jetzt Ordner, Papiere, Notizzettel. Mein Gegenüber hilft mir mit wenigen Handgriffen, Ordnung in die verschiedenen Themen meines Herzens zu bringen. Die Person handelt unaufgeregt, klug. Dinge, die mir zuvor Angst gemacht hatten, werden nun überblickbar, sogar durchschaubar. Die Person braucht kaum Worte. Und was mich hier fast schon irritiert, sie lächelt. Und ihr Blick sagt mir, Christoph, du bist mir wichtig. Ich habe dich so lieb, dass es mir eine große innere Freude ist, mit dir an diesem Tisch dein Leben zu besprechen und zu gestalten. Du bist es mir wert. Nachdem ich das Zimmer verlassen habe, fällt mein Blick nochmal zurück auf die immer noch einen Spalt offenstehende Holztür. Das orange-gelbe Licht dringt immer noch nach außen. Was mir jetzt erst auffällt, links der Tür ist ein kleines Kunststoffschild mit der Wand verschraubt. Ich trete dem Schild entgegen und lese darauf zwei Buchstaben und zwei Ziffern. H.G. 24.7. Und dieses Bild oder diese Metapher erleichtert es mir, im Gebet zu Gott zu kommen. Also dieses H.G. steht jetzt nicht, ich habe jetzt nicht Hildegard Gieselmann besucht oder so, ne, sondern es ist ein Bild für den Heiligen Geist und wie uns Gott empfängt, wie er mit uns gemeinsam, wie vielleicht an einem Konferenztisch, unser Leben gestalten möchte. 15 Uhr am Nachmittag. In der Mitte des Tages möchte ich zu dir. Das habe ich auch mit meiner Frau so besprochen. Ich habe ihr einfach gesagt, du, für mich ist das so wichtig, dass ich so in der Mitte des Tages einmal kurz die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen und in Anführungsstrichen in dieses geheime Zimmer zu gehen, Gott im Gebet zu begegnen. In der Mitte des Tages möchte ich den Sinn meines Lebens anschauen oder auffrischen. Der Sinn meines Lebens ist, von Gott geliebt zu werden und ihn und die Menschen zu lieben. Allein das gibt totale Erfüllung. tief in meinem Herzen ist die Sehnsucht, diese Liebe Gottes zu erfahren. Und Menschen, Dinge, Ämter, Urlaube, Vermögen werden uns nie diese Liebe geben können, nach der wir uns ganz tief in unseren Herzen sehnen. Einer dieser kurzen Herzmomente in den vergangenen Wochen war, dass ich nochmal auf diesen Bibelvers gestoßen bin aus dem 1. Johannesbrief 4, Vers 16. Ihr kennt diese Worte alle. Gott ist die Liebe. Und ich würde ergänzen, Gott ist die Liebe, nach der sich dein Herz sehnt und die es auch braucht. Warum braucht unser Herz diese Liebe Gottes? Weil unser Herz nicht nur eine Pumpe ist, sondern auch ein Kommunikationsorgan. Unser Herz ist ein Kommunikationsinstrument. Denn der Zustand unseres Herzens bestimmt doch ganz deutlich, wie wir mit unseren Liebsten kommunizieren. Ist euch das bewusst? Und ich sage auch ganz bewusst, wie wir mit unseren Liebsten kommunizieren, nicht mit unseren Mitmenschen. Unser Herz kann ja in einem katastrophalen Zustand sein, aber wir kriegen es immer noch hin, mit unserem Friseur oder mit dem Mann aus der Nachbarschaft ganz angeregte und nette Gespräche zu führen. Das kriegt man ja irgendwie noch hin. Herzmomente eines Überforderten, das war für mich auch die Erkenntnis, man kriegt das immer noch so im Alltag hin, aber wenn man zu Hause ist, in den eigenen vier Wänden und die Zündschnur abbrennt, dann kommuniziert man mit den Liebsten, sagen wir, nicht mehr so liebevoll. Und ich denke, auch aus der Perspektive ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, der Zustand deines Herzens oder unseres Herzens heute entscheidet auch darüber, wie sich unsere Beziehungen, auch die Beziehung zu unseren Liebsten, zu den Menschen, die uns wirklich anvertraut sind, gestalten. Partnerin, Partner, Kinder, Geschwister, auch hier in der Gemeinde. Sind wir in der Lage, unser Herz so zu pflegen, dass wir liebevoll miteinander umgehen und auch liebevoll kommunizieren? Es ist doch das, was sich Jesus so gewünscht hat, dass wir Liebe untereinander haben. Manchmal glaube ich, je mehr ich mich auch mit der hebräischen Sprache beschäftige, manchmal glaube ich, die Hebräer, die waren in ihrem Denken schon ziemlich fortschrittlich, weil die haben ja vor Jahrhunderten haben die schon solche Sätze aufgeschrieben wie: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich mir denke, boah, krass, das muss ich erst mal lernen. Ich werde jetzt 40 im Januar und ich muss lernen, mein Herz mit allem Fleiß zu behüten, denn daraus quillt das Leben. Das wussten die Hebräer ja schon vor Hunderten von Jahren. Überleg mal, denk mal darüber nach. Aus deinem Herzen quillt der Umgang mit deinen Liebsten, mit deinen Brüdern und Schwestern. Und nochmal sage ich, dein Herz ist in höchstem Maße schutzbedürftig. Und es ist auch zu einfach zu sagen, das macht alles Gott. Denn Gott hat dir auch eine Verantwortung gegeben, hat uns eine Verantwortung gegeben. Er hat dir das Herz eingeschaltet und er hat dir auch die Verantwortung gegeben, damit umzugehen. Neulich hat meine Frau zu mir gesagt, Christoph, stell dir doch mal abends einen Wecker. Ich so, hä, wie? Ja, du sagst immer, du schläfst so wenig und stell dir doch mal abends einen Wecker und geh doch dann mal ins Bett. So, ich habe so gedacht, so, okay. Breche ich jetzt mal keine Diskussion vom Zaun, sondern ich mache das mal. Habe ich Folgendes gemacht, habe ich mir auf 20 Uhr den Wecker gestellt. Für manche ist ja so, die müssen um 20 Uhr noch irgendwie vorm Fernseher sitzen oder irgendwelche Serien gucken. Nee, habe ich gesagt, ich stelle mir um 20 Uhr den Wecker. Und dann habe ich was ganz Interessantes gelesen, auch bei einem katholischen Theologen. wie man so einen Tagesrückblick gestalten kann. Und da muss ich echt sagen, das ist für mich und mein Herz so ein Gewinn. Davon will ich euch abschließend auch noch erzählen. Also das kommt wahrscheinlich aus dem Französischen, das heißt Révision du jour, also Tagesrückschau. Und da geht es einfach darum, dass man sich quasi nochmal so mit Gott verabredet und sich bewusst in seine Nähe begibt, sich es ganz bequem macht, also jetzt nicht irgendwie, ich muss jetzt noch eine halbe Stunde Bibel lesen oder so, sondern einfach sich von Gott nochmal Dinge zeigen zu lassen. Weil je mehr ich mich auch mit dem Thema Gebet beschäftige, merke ich, ich bin eigentlich so ein bisschen auch so sozialisiert worden. Gebet heißt immer, du redest eigentlich die ganze Zeit, du sagst Gott dies und das und wie in so einem Briefkasten wird das so reingeschoben, Amen, Klappe zu. So, und so wie so ein Briefkasten. Ne? Und je mehr ich mich damit beschäftige, ist, Gebet heißt zu hören. Und bei dieser Révision du jour geht es halt darum, ruhig zu werden, vor Gott zu kommen. Mir hilft zum Beispiel total auch da instrumentale Musik und sich von Gott etwas zeigen zu lassen. Und das sind zwei Dinge. Und der zweite Punkt ist mir heute noch wichtiger. Der erste Punkt ist, das geht oft sehr schnell, zeigt Gott mir Dinge, die ich mit ihm oder anderen Menschen in Ordnung bringen muss. So, auf diesem Ohr, sage ich mal, höre ich recht schnell. Weiß nicht, wie dir es geht, aber dieses Hören, so die eigene Schuld, auch die Unzulänglichkeiten spüren, das Reden Gottes da zu spüren, geht bei mir relativ schnell. Aber, und jetzt kommt's, ein Herz, das sich selbst belastet oder verdammt oder unter Selbstanklage steht, das kann und das ist definitiv nicht Gottes Wille für dein Leben. Gottes Ding ist es, dein Herz mit Frieden zu füllen und Neubeginn zu geben für dein Herz. Ich glaube, für Jesus ist das was ganz, ganz Tolles, wenn er am Ende eines Tages ein Herz reinigen und pflegen darf und somit auch für den morgigen Tag vorbereiten darf. Der zweite Punkt ist, und der ist, das ist gar nicht so einfach, gibt Gott dir Bestätigung und Ermutigung in Bereichen, mit denen er mit dir zufrieden ist. Denn also mein Gottesbild ist ja nicht so, am Ende des Tages treffe ich mich mit Gott und er sagt mir so, das hast du alles falsch gemacht, so und jetzt wasche ich dich rein, sondern ich bin davon überzeugt, wir würden gut daran tun, wenn wir Gott mindestens genauso viel Gelegenheit geben würden, uns zu ermutigen. Und ich bin mir sicher, Gott ist mehr als willig, uns Mut zuzusprechen. Und darauf zu hören, das finde ich auch eine wichtige Kompetenz eines Jesus-Nachfolgers. Am Ende des Tages frage ich noch kurz, gibt es noch Menschen, gibt es Namen, gibt es Projekte, die sich in meine Gedanken mischen, die ich dir noch hinhalten möchte? Und am Ende des Tages bete ich, bitte bereite Raum in meinem Herzen für dich, Gott. Amen.